3, 2, 1, go. You're tuned in to Patrick Griner's podcast show, Your Best Investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money, and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Liebe Podcast und YouTube Community, herzlich willkommen zu einer neuen Interview-Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Und ich freue mich, heute einen ganz besonderen Interviewgast in meiner Show begrüßen zu dürfen. Der Investment-Punk, die Legende Gerald Hörhan, heute hier in meiner Show. Lieber Gerald, herzliche Grüße und erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du heute für meine Community hier mit am Start bist.
Hallo!
Sehr schön. Lass uns direkt starten. Die meisten werden dich ja wahrscheinlich kennen. Und deswegen habe ich so für mich als allererste Frage mal notiert, wenn du auf deinen bisherigen finanziellen Erfolg mal zurückblickst, was waren bisher für dich so die prägendsten und lehrreichsten Ereignisse?
Also ich meine, das erste war mal meine Ausbildung, dadurch, oder vielleicht noch früher. Meine Eltern hatten kein Geld und mein Vater hat sich immer aufgeregt über die bösen Leute oder die bösen Leute, wie er in Österreich gesagt hat, die mit ihren großen Firmen wegen die Zufahrt zur Schule versperrt haben, während er mit dem VW Golf gekommen ist. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal auch eine eigene Firma haben, ein großes Firmenauto und keinen VW Golf. Das war so meine erste prägende Ausbildung. Da war ich 11 oder 12. Dann haben wir gedacht, das typische Hamsterradleben, was meine Eltern geführt haben, was ich im Freundes- und Bekanntenkreis gesehen habe, auch in der Schule und so weiter, habe gesagt, das ist nichts für mich. Das keine Lust in der Früh um 7 oder 6 aufzustehen und mich dann in den Stau zu stellen, um zur Arbeit zu fahren, dem Chef in den Arsch zu kriechen und dann denselben Abend wieder zurück, wieder Stau stellen, einkaufen, putzen, kochen und dann von Fernseher im Eigenheim auf Pumpe in der Pampa zusammenzusinken und sagen, das Leben ist so schön, ich bin etwas besser als der andere und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das ist nichts. Entweder man kommt in die Gosse oder an die Spitze. Der Gosse ist nicht schön. Da verdient man kein Geld. Da hat man keine schönen Autos, kein gutes Essen. Also habe ich gedacht, ich will an die Spitze. Und dann habe ich einige Interviews gelesen in Wirtschaftszeitungen, damals in Österreich. Da hat ein sehr großer und mächtiger Banker damals, der so alle Insignien eines Bankdirektors hatte. Generaldirektor, großes Büro, 500er Mercedes mit Chauffeur, Sekretariat und alles. Haben wir gedacht, der gesagt, wer was erreichen will, muss arbeiten. Und wer den Mund aufreißt, muss Leistung erbringen. Das habe ich dann auch befolgt. Habe dann mit 1,0 Abitur abgeschlossen. War dann in Harvard, dort studiert. Das war sicherlich einer der prägendsten Erlebnisse, weil ich dort natürlich gesehen habe, wie man groß denkt, was auch wirklich große Summen sind. Gerade im Land Österreich denken die Leute oft sehr klein. Und da habe ich gleich gesehen, was die Welt alles zu bieten hat. Dann war natürlich auch mal prägend der Arbeitsbeginn an der Wall Street, wo ich auch irgendwie verstanden habe, 80 Stunden Wochen sind Urlaubszeit, wenn man so wenig arbeitet, ja, wo es wirklich hardcore zugegangen ist. Auch in New York ist eine harte Stadt, wo man sehr viel erreichen kann, aber die auch der Wettbewerb sehr intensiv ist. Dann war es natürlich auch sehr prägend, war mich dann eigentlich per Zufall, weil ich eben immer auch, wie ich das erste Geld verdient habe als Investmentbanker, was nicht mehr, was darüber hinausgegangen ist, was ich ausgegeben habe, sind so die ganzen Vermögensvernichter oder Kaufberater oder wie auch immer, wie man es auch immer nennen will, Armutsberater gekommen, wollten irgendwelche seltsamen Finanzprodukte verkaufen, wo man gesehen hat, da zahlt man viel Provisionen und hat das ganze Risiko. Bin ich dann per Zufall über einen Schulfreund zu Immobilien gekommen, habe dann die erste Wohnung in Wien gekauft und dann auch per Zufall über einen Internetartikel auf finance.yahoo.com bin ich dann nach Frankfurt gekommen, Immobilien zu kaufen. Das war sicherlich eine sehr gute Entscheidung, weil dann habe ich immer mehr in Frankfurt gekauft und das hat sich gut gerechnet. Aufgrund der Erfahrungen, die ich so als 12-Jähriger gemacht habe, habe ich auch sehr früh mich als Körperschaft organisiert, weil ich ja schon als Angestellter, ich war ja nur 2 Jahre angestellt, gesehen habe, was das Finanzamt zieht, nämlich 50 oder 60%. Da haben wir gedacht, da wird man nicht reich. Deswegen war mir auch sehr schnell klar, man muss unternehmerisch tätig werden und seine eigenen Firmenstrukturen haben, dass man eben nur mehr 25% Steuer zahlt und mit Immobilien dann noch weniger. Dann das nächste richtig prägende war natürlich dann das erste Buch, wo ich noch keine Ahnung gehabt habe, wie man Buch schreibt, wie man in der Öffentlichkeit spricht. Und dann war ich plötzlich in der Talkshow mit der Anne Will. Das Buch war auf Amazon Rang 3. Das war auch eine prägende Erfahrung, wo dann der Sparkassenpräsident und eine Ministerin in der Talkshow gesessen ist. Und dann war natürlich sehr prägend, wie ich in Amerika 2014 war. Hat jemand über Hotel-Webseiten vorgetragen. Ich habe gedacht, okay, die muss ich zuhören, weil ich damals schon im Aufsichtsrat einer sehr großen Hotelkette war und habe dem auch zugehört und der hat über die digitale Welt gesprochen und über einfache und komplexe Buchungsengines, Social Media und all das. Und der hat dann erklärt halt, wieso Hilton und Marriott so wenig Auslastung haben, so viel an Booking.com bezahlen. Er hat damals schon gesagt, dass Booking.com und Airbnb, das damals noch nicht der Fall war, kein einziges Hotel besitzen, bald mehr wert sein werden als die drei größten Hotelketten der Welt zusammen. Das ist ja auch so eingetreten. Und dann habe ich das digitale Geschäft erlernt, habe natürlich eine Deppensteuer bezahlt, aber habe die Investment Punk Academy als führende deutschsprachige Business Education Plattform etabliert, zeitiger als andere. Und das hat eben dazu geführt, dass ich jetzt eben auch in der Corona-Krise ein sehr, sehr starkes digitales Geschäft habe, plus mein Investment Banking Geschäft, plus meine Immobilien. Und daher natürlich auch in solchen Zeiten von Krisen eher noch profitiere und stabil aufgesetzt bin. Also das waren so einige der prägenden Momente, die mir jetzt einfallen.
Okay. Sehr krasse Story. Du hast es gerade gesagt, Corona-Krise. Du bist ja jetzt auch Multi-Unternehmer, Multi-Investor. Lass uns da mal ein bisschen Klartext sprechen. Thema Corona-Krise. Was kommt da noch alles auf uns zu und auf welches Szenario sollten sich Privatanleger und Investoren jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten einstellen?
Also wir wissen auch nicht genau, was auf uns zukommt. Da wissen zwei Dinge fix. Nummer eins, das Geld wird entwertet. Zentralbanken drucken Geld en masse. In England hast du direkte Finanzierung der Staatskasse durch die Notenbank. Das heißt, die Notenbank überweist das Geld an die Staatskasse. In der EU und in Amerika funktioniert es etwas anders, dass eben die Notenbank Staatsanleihen und auch Firmenanleihen kauft und auch die Banken refinanziert und dadurch das Geld in den Wirtschaftskreislauf pumpt und in Amerika zusätzlich direktes Helikoptergeld abwirft praktisch, so wie es der Herr Bernanke schon gesagt hat. Das heißt, die Geldmenge wird massiv vermehrt. Das führt derzeit aber noch zu keiner realwirtschaftlichen Inflation, sondern nur zu einer Inflation der Vermögenswerte, sogenannte Asset-Inflation. Man sieht es ja an den Börsen, man sieht es an den Anleihenmärkten. Erst heute hat Italien, was wirklich von der Corona-Pandemie geschüttelt wurde, wie kaum ein anderes Land, der Tourismus ist weg. Die Staatsverschuldung ist riesig, die Staatskasse leer und trotzdem schafft es Italien, eine dreijährige Anleihe zu begeben, wohlgemerkt mit null Zinssatz. Also um ein Beispiel zu geben, das ist ja purste Spekulation. Ja? Wenn ich sage, Deutschland ist noch halbwegs sicher, die Schweiz, aber Italien, 0% Zinssatz, muss man auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und man sieht es ja auch an den Aktienmärkten, Rekordstände trotz, obwohl die Wirtschaft in Trümmern liegt, an den Immobilienmärkten, selbst in Mailand, wo wirklich Probleme in Italien am Mass sind, die Immobilienpreise sind gestiegen, obwohl die Mieten gefallen sind. In Deutschland, Österreich so und so. Auch in Amerika sind die Immobilienpreise oft gestiegen. Das heißt, man sieht es ja auch bei Beteiligungen. Selbst einer meiner Freunde, der Oldtimer-Handler, hat gesagt, die Nachfrage ist so groß wie noch nie, obwohl es eine schwere Wirtschaftskrise gibt. Das heißt, man sieht eine klassische Asset-Inflation plus eine Preisinflation bei Luxusgütern, bei nicht vermehrbaren Gütern und Dienstleistungen wie Gesundheitsdienstleistungen, wie bei IT-Dienstleistungen, wie bei Handwerksdienstleistungen, wie bei elitärer privater Ausbildung. Und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass natürlich die Mieten und auch viele Cashflows von Unternehmen natürlich eher an die, sagen wir es mal so, von der EZB ausgeführten Inflationswerte sich orientieren, die ja gleich null sind oder sogar negativ, sogenannter Consumer Price Index. Und in anderen Worten führt das dazu zu einer Yield Convergence gegen null. Das heißt, die Erträge der Vermögenswerte werden immer geringer, die Preise steigen. Wenn der Yield null ist, gehen eigentlich irgendwann die Preise fast gegen unendlich. Und das sind eben sicherlich gewaltige Blasen, die eben durch sich ausbreiten durch die Gelddruckorgien. In solchen Märkten gibt es zwei Dinge. Also es ist ganz klar, dass man harte Vermögenswerte braucht. Also Anleihen definitiv nicht, sondern eben Immobilien, Aktien, Gold, Beteiligungen, vor allem im digitalen Bereich, vielleicht etwas Bitcoin. Und dass man streuen muss, weil man weiß nicht, was passiert. Das ist alles Funny Money, Monopoly Money. Also das Ganze, was ich so erlebe, ist, wie wenn man früher Monopoly gespielt hat, dann irgendwann mal das Geld aus, weil die Schulden so hoch waren, dann hat man aus dem Einser einen Tausender gemacht und hat weitergespielt. Und so passiert es jetzt. Ja, das kann natürlich auch schwer mal ins Auge gehen, aber wie sich das entwickelt, immens zu besiegen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch liquide Mittel vorhalten. Das heißt, wenn man keinen Cash hat und illiquid ist, dann kommt schneller der Kuckuck, als man schauen kann. Das heißt, man muss schon hier sorgfältig eine Vermögensallokation machen. Und gleichzeitig eignen sich natürlich auch Immobilien mit Schulden natürlich, weil wenn man Schulden hat, dann profitiert man von der Gelddruckbank. Aber nicht overleveraged, wie viele Leute das machen, weil sonst kann man so schnell auf die Fresse hauen in solchen. Und der zweite Trend, eben die Digitalisierung. Das ist sicherlich der größte Hebel, vor allem wenn man ein eigenes Geschäft hat, was man digitalisieren kann. So wie wir das ja auch bei der Investmentbank Academy machen. Jetzt einen neuen Immobilienkurs gerade herausbringen unter dem Titel Betongold Training, wo man eben das Immobiliengeschäft online lernen kann, auch in Lockdown-Zeiten, wie man Wohnungen besichtigt, analysiert, berechnet, auf Basis meiner eigenen Immobilien, meines eigenen Immobilienvermögens, zeige ich das her, wie ich es gemacht habe, an meiner eigenen Wohnung die Besichtigungen. Und nächstes Jahr werden wir auch weitere digitale Geschäftsmodelle machen, zum Beispiel Immobilienfinanzierung, Immobilientokenisierung und vieles mehr, die eben auch rein digital sind. Und wenn man so aufgesetzt ist, kann man meiner Einschätzung nach auch die nächsten Monate wird man eher profitieren. Aber es werden wilde Monate. Der Winter wird sehr, sehr hart. Womöglich mit Teil-Lockdowns, mit gesundheitlichen Spitälen überlastet, Depressionen, politischen Unruhen, weil sich die Leute sich nicht mehr einsperren lassen wollen. In Madrid ist ja schon das Militär auf der Straße. Und man wird auch sehen, was die US-Wahlen bringen, ob das ruhig abläuft oder nicht. Das weiß man auch nicht. Das ist relativ unplanbar per Definition. Aber irgendwann ist die Corona-Krise auch vorbei. Ja. Wenn wieder eine Impfung gibt, weil sich der Virus abschwächt. Und wenn das der Fall ist, wird die Lufthansa wieder ihre A380 auspacken müssen, weil dann natürlich gewaltige, aufgestaute Themen sind, wie Reisen, Fressen, Saufen, Party machen und so weiter. Aber bis dahin wird sehr hart. Und die Folgen, sowohl meiner Meinung nach gesundheitlich, aber auch eben wirtschaftlich, werden uns die nächsten Jahre begleiten. Und es werden wilde Märkte werden, es wird sicherlich auch politische Repercussions geben, weil natürlich die Gelddruckorgane Digitalisierung, die jetzt mal im Rekordtempo erfolgt, wie getrieben durch 100 Raketen im Hintern, dazu führt, dass sich die Gesellschaft sehr stark spaltet. Das wird linke Elemente der Politik auf den Plan rufen, die versuchen wollen, umzuverteilen, zu besteuern, wegzunehmen. Das wird nicht immer friedlich gehen. Und also das nächsten Jahre könnten durchaus einiges an Turbulenzen bringen. Aber trotz allem, Corona wird irgendwann vorbei sein und dann wird wieder die Sonne scheinen. Zumindest für die, die digital sind und richtig aufgesetzt sind.
Erstmal danke für diese Einschätzung. Mal deine Meinung gefragt. Was hältst du denn von diesen aktuellen Corona-Maßnahmen? Ist das irgendwie alles angemessen aus deiner Sicht, Mundschutz und all diese ganzen Themen, die da momentan so rumschwirren? Oder sprechen wir hier wirklich von einer politisch gewollten Wirtschaftskrise?
Also das Zweite schließe ich aus. Das sind alles Verschwörungstheorien. Ja, also es scheint tatsächlich zu sein, dass das ein nicht ungefährlicher Virus ist. Ich meine, wenn du das mit einer Grippe vergleichst, ist das einiges ansteckender sein, also mehrfach ansteckend und auch mehrfach tödlich als eine Grippe und gleichzeitig auch bei manchen Menschen zumindest Langzeitfolgen nach sich ziehen. Ungefährlich ist das nicht. Ich will es nicht haben. Die Leute, die ich kenne, die es haben oder gehabt haben, haben teilweise schon schwerste Beschwerden gehabt. Das ist nicht lustig. Und am Ende müssen die Staaten, ich möchte jetzt nicht in der Haut der Politiker stecken, weil sie doch eine sehr engen, wie es den Zirkusseil gibt. Auf der einen Seite, wenn du jetzt alles zusperrst, ja, hast du zwei Themen, wie in China, ja. Das eine ist, die Bevölkerung lässt sich's nicht gefallen und du hast Unruhen, Demonstrationen, musst das Militär schicken, wo man die schießen oder Leute massenhaft verhaften. Und gleichzeitig geht die Wirtschaft natürlich relativ kaputt. Auf der anderen Seite, wenn du nichts tust, dann breitet sich der Virus unbegrenzt aus und das Gesundheitssystem kollabiert. Ja. Und dieses enge Zirkusseil zu tanzen ist nicht leicht. Also es ist sogar eine sehr schwierige Aufgabe, weil du hier verschiedene Interessen natürlich versuchen musst zu vereinen, die sich eigentlich nicht vereinen lassen. Ich meine, Australien und Neuseeland hat gezeigt, ein strenger Lockdown mit saftigen Strafen funktioniert. Auch in China, wenn man zumindest wenn man den Zahlen glaubt, wirklich sind die Zahlen vielleicht auch nicht hundertprozentig richtig, aber es scheint, dass in Asien mehr Disziplin herrscht. Das führt auch da, und Neuseeland und Australien sind abgeregelt, du kommst nicht rein, teilweise nicht einmal die eigenen Staatsbürger. Ja, und die hatten auch harten Lockdown in New South Wales und in Melbourne und in Sydney. Ja. Die Strafen waren drakonisch. Das hat mal funktioniert. Ob es dauerhaft funktioniert, wird man sehen. Ja. In Europa und Amerika geht man einen anderen Weg. Und ob der funktioniert, weiß man auch nicht. Es ist ein, am Ende ist es ein gefährlicher Balanceakt, der in beide Richtungen ziemlich ungute Situationen nach sich ziehen kann. Und vor allem das größte Thema, was natürlich der Fall ist, der erste Lockdown war mal ganz lustig. Das war für die meisten Leute Urlaub. Ja, das Wetter war schön. Es war neu. Ja, Homeoffice war irgendwie neu. War auch manchmal ganz angenehm. Aber dadurch, dass das Wetter vor allem sehr schön war, hat das doch den Schmerz deutlich gelindert, zumindest in Österreich und Deutschland, da konnte man auch raus. Die Behörden waren nicht streng, haben schon geschaut, dass es jetzt keine Partys und Menschenansammlungen gibt, aber es war nicht so schlimm wie gedacht. Ja, aber das jetzt mit dem Winter, im kalten Wetter, im Winter ist auch die Wirtschaft tendenziell schlecht, die Leute sind Corona müde, ja, und gleichzeitig lässt sich's doch nicht aufhalten, wird sicherlich, also es wird ein harter Winter. Wie hart, weiß man nicht.
Also wir merken ja auch mit unserem Community, dass viele auch etwas verunsichert sind. Viele wissen nicht so genau, was sollen sie jetzt mit ihren Geldern anstellen, wie sollen sie investieren.
Ja, gewisse Dinge weißt du schon, nämlich dass das Geld entwertet wird, das weißt du sicher. Das ist die Frage ist nur, wie viel es entwertet wird, ob die Zentralbanken noch einmal drücken müssen, wenn es einen zweiten Lockdown gibt. Und wie viel, also es gibt, du weißt gewisse Dinge bereits, das stimmt nicht.
Okay. Was hältst du denn hier, speziell in Deutschland, das ist ja auch so ein Thema, so ein Aufklärungsthema von uns, was hältst du denn generell von dieser klassischen Finanzberatung, so wie sie bei Banken und Finanzdienstleistern in Form von Lebensversicherung, Rentenversicherung und Co. Angeboten werden, denn das ist ja immer noch in Deutschland ein Milliardenbusiness, dieses Provisionsgeschäft. Was hältst du generell von dieser Finanzdienstleistungsbranche?
Nicht. Das habe ich schon 2005 gesagt, Armutsberater. Die meisten Leute, die ich beraten, haben selbst kein Geld, also können sich nur in Armut beraten. Ja? Und Lebensversicherungen, mit Ausnahme von Steuersparmodellen, die in manchen Themen Sinn machen können, da gibt es gewisse steuerliche Vorteile, wenn du in der Höchststeuerprogression bist. Aber ansonsten, ich meine, alles, was Fixed Income ist, also anleihenähnlich, kann in solchen Zeiten nicht funktionieren. Ja? Also, und da die Gebühren sehr hoch sind, kann sich das nicht rechnen und Nullzinsumfeld. Das ist ganz einfach nichts.
Okay.
Und gleichzeitig, wenn man investiert, reichen Aktienansparpläne. Ich meine, wenn man außer muss sich da wirklich sehr damit beschäftigen, um den Markt zu schlagen und dann, oder man hat legale Insider-Informationen, was sehr schwer ist an der Börse, da muss man in New York sitzen oder vielleicht noch in Frankfurt oder in London in der City. Ja. Aber ansonsten sind vermutlich für die meisten Anleger nicht nur einfach DAX-Ansparpläne oder Nasdaq-Ansparpläne oder MSCI World-Ansparpläne oder vielleicht für gebrügelte Branchen, die mir heute alle problemlos abschließen kann am besten. Das kostet nicht so viel Gebühren. Das kann man verstehen. Das ist liquide. Und man hat sicherlich kein Totalverlustrisiko, weil es man bei Einzeltiteln durchaus haben kann.
Okay.
Und man ist zumindest einigermaßen inflationsgesichert, weil eben Aktien doch reale Vermögenswerte sind trotzdem.
Jetzt gibt es ein Thema, was mir bei dir immer wieder auffällt. Du erzählst es immer häufiger, nämlich, ich zitiere das jetzt mal, das größte finanzielle Armageddon der Mittelschicht ist das Eigenheim auf Pump. Lass uns da mal einsteigen, weil viele sagen ja immer, ja, verstehe diese Argumentation nicht, wenn ich irgendwo ein Eigenheim kaufe, dann spare ich mir doch die Miete. Hau mal einfach raus, wie genau meinst du diese Aussage und warum ist das bei den meisten ein absoluter Denkfehler, dieses Eigenheim auf Pump?
Das kann ich ganz einfach erklären. Nummer eins, wenn du ein Eigenheim hast und das Dach ist kaputt, zahlst du, dass es nachversteuern geht. Wenn du Immobilien zur Geldanlage hast und das Dach ist kaputt, da ist das aus unversteuertem Geld. Gleichzeitig das Verhältnis Miete zum Kaufpreis ist bei kleinen Stadtwohnungen, also kleinen hässlichen Löchern, deutlich besser als beim Eigenheim. Ja? Und die Leute investieren dann auch noch in Individualisierung und alles Mögliche und kaufen noch in der Pampa, wo auch keine Wertsteigerung da ist und wo die ganzen Investitionen, die Leute tätigen, in Marmorbäder und Kamine und Ähnliches, das ist alles Makulatur, das zahlt ja niemand. Kannst höchstens, ich habe mal mir wo mir jemand eine Wohnung angeschaut, wo jemand auf die Einbauschränke und alles Mögliche vor Stolz erzählt hat und ich habe ja ausgerechnet, was sind die Entsorgungskosten? Also der negativen Wert, der ist hinbefreit. Und das alles aus nachversteuertem Geld. Und ich möchte vielleicht ein illustratives Beispiel geben. Ja? Ja, wenn ich zum Beispiel mir eine Wohnung kaufen würde, und das kannst du auch bei kleineren Beträgen natürlich herunterrechnen, bei mir ist halt etwas größer, hätte ich eine Wohnung am Stephansplatz gekauft, die würde sich ungefähr kosten 2 Millionen oder 2,2 Millionen. Die Netto-Miete, die ich bezahle, sind 2.500 Euro, also 30.000 im Jahr. Ja? Und da ist schon ein guter Mietinteressent, weil so viele Leute, die das zahlen können, gibt es gar nicht. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich mir anstattdessen ein Mehrfamilienhaus in Offenbach gekauft. Das Mehrfamilienhaus in Offenbach hat 120.000 Miete, also das Vierfache. Und die Miete habe ich mittlerweile auf 130.000 Euro gesteigert. Das heißt, man sieht schon, dass der Cashflow von Anlageimmobilien, wenn man sie richtig kauft, wesentlich besser ist als beim Eigenheim. Das Eigenheim ist auch nicht sonderlich flexibel, lässt sich oft viel schwieriger verkaufen oder belehnen als klassische Wohnungen zur Geldanlage. Ja, nicht fungibel. Also es ist eigentlich eine wirtschaftliche Dummheit der Sonderklasse. Wenn du jetzt noch heiratest und vielleicht gemeinsam eine Solidarhaftung bei der Bank hast, kannst du passieren, dass du noch immer die Schulden zahlst, obwohl du nicht mehr drinnen leben darfst. Das ist dann die besondere Dummheit zum Quadrat. Da muss man schon jemanden wirklich express ins, mit Emergency Services ins Irrenhaus schicken. Ja. Aber die meisten Leute sind eben wirtschaftlich dumm und deswegen bleiben sie halt arm und laufen im Hamsterrad. So ist es halt. Ja. Meine Empfehlung ist ganz klar, das Geld, das Eigenkapital, was man fürs Eigenheim ausgibt, in Immobilien zur Geldanlage stecken. Die sind langfristig viel ertragreicher. Und auf der anderen Seite eben zur Miete zu wohnen. Ganz einfach. Okay. So mache ich es auch übrigens. Ich meine, ich wohne weiterhin zur Miete, obwohl ich durchaus etwa 200 Wohnungen habe. Also ich sammle die eher. Diese Sammlung, ich kaufe auch jetzt wieder was dazu. Sogar ganz schön große Wohnblöcke. Die kosten durchaus im Millionenbereich, aber ich wohne zur Miete. Daran wird sich auch nichts ändern.
Wie begegnest du denn dem häufigen Argument, ja, aber ich spare mir ja, also wenn ich Miete bezahle, so rum, dann zahle ich ja an eine dritte Person. Wenn ich ein Eigenheim habe, dann spare ich mir das und finanziere quasi. Ja, aber
das Problem ist eben, die Miete ist die Mietrendite. Nehmen wir es mal so, du kaufst dein Eigenheim. Nimm nochmal das Beispiel, was ich vorher genannt habe. Meine Wohnung am Stephansplatz in Wien, das ist halt wie beim Brandenburger Tor in Berlin, oder das Mehrfamilienhaus in Offenbach. Oder wenn es jemand anderer macht, würde er sagen, ich kaufe mein Reihenhaus oder dafür zahle ich halt 4 oder 5 gehässliche kleine Löcher in Essen an, zum Beispiel. Ja? Oder in, im Speckgürtel von Stuttgart oder Speckgürtel von Frankfurt. In Frankfurt selbst ist es schon zu teuer. Ja? Und im einen Fall habe ich 120.000 Miete und im anderen Fall muss ich, also die ich bekomme, und dafür muss ich halt 30.000 bezahlen. Die Differenz ist 90.000. Ich glaube, die Antwort ist klar.
Absolut.
Und zusätzlich kann ich die Instandhaltungsmaßnahmen im einen Fall nicht von der Steuer absetzen beim Eigenheim und beim anderen Fall schon. Wenn ich mein Haus aufwerte, mein Anlageimmobilienhaus, dann zahle ich das aus unversteuertem Geld. Das andere zahle ich aus nachversteuertem Geld, wenn ich das Eigenheim aufwerte. Das ist wirtschaftlich dumm. Okay. Zumindest in Österreich und Deutschland. Die einzige Chance beim Eigenheim ist, wenn du wenn du ein Nomade bist und Eigenheim idealerweise viel in Eigenleistung kaufst, sanierst, dann von einer halben Baustelle lebst und nach 2 Jahren wieder verkaufst, dann ist der Verkauf steuerfrei. Dann kann das Sinn machen, aber ansonsten ist es eine absolute grobe Dummheit.
Okay. Lass uns mal über eine Strategie sprechen, um wirklich nennenswertes Vermögen anzuhäufen. Also wir haben ja hier verschiedene Produkte, ich nenne einfach mal ein paar, also die Lebensversicherung, Rentenversicherung haben wir schon besprochen, Bausparverträge, Fonds, ETF, Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Kryptowährungen. Was rätst du denn der Community, wenn sie jetzt wirklich nennenswertes Vermögen aufbauen wollen? Was ist denn die Strategie in Bezug auf ihr Budget? Wie sollen sie das machen? Wo sollen sie
die Wenn du einen Anlass hast, eine halbe Million zu investieren, ja? Eine halbe Million solltest du ungefähr, würde ich mal sagen, so je nachdem, wie du eine Vorliebe für Immobilien hast, zwischen 150.000 und 200.000 Eigenkapital in Immobilien stecken und die leveragen, sodass du um 800.000 bis 1 Million Immobilien kaufst. Mhm. Ja? Dann solltest du bei 500.000 ungefähr 100.000 bis 150.000 in ETF-Ansparpläne stecken. Mhm. Also, dass du eine Aktien-Exposure hast. Dann solltest du sicherlich 50.000 bis 80.000 Cash haben, je nach deinen Lebenshaltungskosten und auch deinem Risikoposition und so weiter, vielleicht auch mal 100.000. Dann solltest du ungefähr 5%, also ungefähr 500.000, wenn das ungefähr 25.000 bis 30.000 oder 35.000 in Gold haben, 1% in Bitcoin, das ist deutlich spekulativer, das wären dann ungefähr 5.000 Euro. Und den Rest würde ich entweder in Alternative Assets geben oder idealerweise mein eigenes digitales Geschäft. Okay. Ich glaube, mit der Strategie fasst du relativ gut.
Okay. Ja, das war ja eine klare Strategie. Wenn jetzt keiner 500.000 hat, sondern wir gehen mal ein bisschen runter, kannst du es ja einfach runterrechnen letztendlich.
Ja, ich meine, es geht nicht unendlich klein. Vor allem bei Immobilien hast du gewisse Losgrößen. Ja, Gold Und wenn du zu klein bist, hast du natürlich auch, dass dich die Transaktionskosten bei Gold oder bei ETFs irgendwann auffressen, muss man auch dazu sagen. Weil du musst dich überall ein bisschen streuen. Ja? Und dein 250 Gramm oder 500 Gramm Goldbarren hat halt den Vorteil, dass Transaktionskosten weniger sind als ein 1 Gramm Goldbarren. Irgendwie der Spesen zu hoch. Und dasselbe gilt für ETFs. Also investieren ist halt für arme Leute relativ schwer. Ja. Muss man auch dazu sagen. Das Einzige, was, auch wenn du kein Geld hast oder Know-how hast, kannst natürlich schon geschäftstüchtig sein und sein Geld verdienen. Wäre ich ja auch in meinen Kursen, auch bei meinem Immobilienkurs, wie man ohne Geld zu Immobilien kommen kann, indem du eben anderen Leuten gute Immobilien bringst, oder beispielsweise eben auch, indem du ein digitales Geschäft aufbaust, weil da braucht man auch am Anfang nicht allzu viel Startkapital. Das geht schon. Da muss man was arbeiten dafür und was können.
Jetzt heißt ja meine Show Deine beste Investition. Gerald, was war die beste Investition deines Lebens bisher?
Also, ich würde sagen, es ist schwer zu ranken, weil es etwas unterschiedliche Dinge sind, aber es waren sicherlich drei Themen. Das erste ist sicherlich meine Ausbildung, Harvard, die war sehr viel wert, nach wie vor. Das zweite ist sicherlich mein Immobilienportfolio. Und da kannst du die einen oder anderen Deal sicherlich herausnehmen, der besonders gut war, aber im Großen und Ganzen, wenn du sagst, bei den Immobilien, das war speziell in Frankfurt, das war schon ein hervorragendes Geschäft, haben sich manche Wohnungen vervierfacht von dem, was ich bezahlt habe, plus natürlich die Tilgung der Kredite, also das war ein Riesengeschäft. Und das dritte natürlich, der Aufbau des digitalen Geschäfts. Das waren so die grundlegend richtigen strategischen Entscheidungen. Und dann hatte ich natürlich fairerweise Investmentbanking-Transaktionen, wo ich halt auch deutlich siebenstellig verdient habe. Das waren natürlich auch gute Transaktionen oder Deals. Und wenn du jetzt beim digitalen Geschäft noch zusätzlich sagst, was sicherlich ein großer Vorteil war, weil eben auch der gezielte Aufbau der Marke Investmentbank.
Verstehe, okay. Und du selbst privat, also wie gehst du mit Geld um? Also wie triffst du denn für dich finanzielle Entscheidungen? Bist du ein reiner Zahlen-, Daten-, Fakten-Typ oder wie gehst du daran?
Ja, ich meine, ich mache halt auch das, was ich erkläre. Ich meine, ich kaufe halt entweder mal hässliche kleine Löcher oder ganze Mehrfamilienhäuser. Also ich kaufe halt Wohnungen, Häuser, wenn sie sich rechnen. Ich verwende ja auch das Rechenmodell, was ich in meinem Immobilienkurs habe, verwende ich auch selbst. Da gibt es halt gewisse Kennzahlen. Und wenn die passen, kaufe ich das. Ich mache meine Ansparpläne, beispielsweise auf DAX oder auf ETF Travel and Leisure oder auf Nasdaq. Und ich mache die tatsächlich. Ich kaufe mir Goldbarren. Auch das mache ich. Ich habe Bitcoins, habe ich auch natürlich. Und ich habe mein digitales Geschäft. Also, und dann habe ich natürlich noch ein paar Beteiligungen an verschiedensten Firmen, die sich halt so ergeben. Ja, manchmal auch Work for Equity Beteiligung, weil ich durch meine Marke natürlich meinen Leuten auch helfen kann. Aber und natürlich meine operativen Geschäfte, die natürlich auch immer mehr werden. Aber ich mache das, was ich sage. Das ist der Unterschied zu den meisten Leuten, die auf der Bühne stehen. Ja, einerseits habe ich ja Geld und zweitens mache ich halt auch das, was ich sage. Ich mache nichts anderes. Ja. Ich zeige auch immer her, die Wohnungen, die ich kaufe, kann man ja nachvollziehen. Und die ETF-Ansparpläne kann man nachvollziehen. Und man scrollt auch. Morgen gehe ich wieder zum Münze Österreich und kaufe mir Barren. Der Mehrwert, ja. Das Geld wird entwertet. Also, und das digitale Geschäft kann man auch nachvollziehen. Also ich mache das, was ich sage. Hast du auch schon das vielleicht auch eine ist noch dazu. Ich mache diszipliniert. Die meisten Leute haben kein System und die meisten Leute machen immer wieder verrückte Sachen, wo sie mal einen großen Drawdown im Leben haben. Du wirst vor allem dann reich, wenn du deinem Leben nicht mehr als 10 oder 20% jemals verlierst. Aber viele Leute verlieren mal durch Scheidung, durch Dummheiten, ja, durch irgendwelche hochspekulativen Investitionen 80-90% ihres Geldes und dann brauchst du mal 10 wieder, dass du gleich kommst. Das ist dumm. Ja? Ich bin immer jemand, ich bin vorsichtig, ich mache langweilige Dinge, ja, weil viele erzählen dann von Forex und irgendwelchen komischen Investitionen, wo ich immer sage, wozu? Ich meine, du bist nicht ein ausgebildeter Investmentbanker, woher willst du das verstehen, was da passiert? Ja? Da reichen einfach Ansparpläne. Es ist viel einfacher und du wirst damit mehr Geld verdienen. Ja.
Hast du denn selbst schon mal auch so richtig fett Geld verballert durch Fehlinvestitionen? Ist das auch schon mal vorgekommen oder liegt es nicht?
Aber natürlich habe ich Fehlinvestitionen getätigt. Das liegt Natur der Sache. Also ich habe vor allem natürlich im operativen Geschäft auf kräftig Deppensteuer bezahlt, im digitalen Geschäft bei Immobilien am Anfang auch. Und da der Markt sich so positiv entwickelt hat, war es trotzdem ein Geschäft. Ja. Also alles von falschen Mietern reinsetzen bis hin zu Wasserdruck nicht checken und Strom nicht checken. Also die Deppensteuer war sehr vielfältig. natürlich mit Option, einmal habe ich ja ein Optionsgeschäft gemacht, das hat natürlich nicht funktioniert, da habe ich auch Empfehlungen von jemand anderem gehört, aber so richtig große Drawdowns hatte ich nicht.
Okay. Was sind denn deiner Meinung nach so die drei absolut wichtigsten Eigenschaften für einen Privatanleger und Investor? Was musst du einfach drauf haben?
Ja, du brauchst ein klares System, nach dem du agierst. Du musst kaufmännisch rechnen können. Du brauchst gutes Risikomanagement. Du musst das System auch dich daran halten. Und du musst das steuerlich effizient gestalten. Weil auch Steuern spielen eine erhebliche Rolle. Je nachdem, welche Einheit du Aktien handelst in Deutschland, hast du halt verschiedene Steuersätze beispielsweise. Die gelten dann beispielsweise eben nicht für synthetische ETFs. Da musst du dich halt auskennen. Du musst das halt, wenn du dich nicht auskennst, von Leuten lernen, die es können. So einfach ist die Sache.
Ja. Jetzt habe ich im Vorfeld so ein bisschen das angedeutet für meine Community, dass wir heute das Interview haben. Ich habe bewusst ein paar Fragen von meiner Community aufgeschrieben, die würde ich dir gerne mal stellen. Und zwar Frage Nummer 1, was immer wieder kommt, ab welchem Vermögen lohnt sich denn eine vermögensverwaltende GmbH oder eine Holdingstruktur? Kann man das pauschal sagen?
Naja, es hängt ja davon ab, auch ab welcher Ertragsstruktur und ob du Unternehmer bist oder grundsätzlich angestellt. Also es ist nicht ganz so trivial. Ja, ich meine, grundsätzlich, wenn du jetzt ein Angestellter bist, lohnt sich das erst ab einer Miteinkunft von etwa 100.000 Euro oder 80.000 Euro, je nachdem, welche Art Immobilien du hast. Ja, wenn du, manchmal lohnen sich Immobilien auch privat, wenn man es richtig hat. Ja, wenn du Unternehmer bist, lohnt sich es in der Regel ab einem, wenn du Unternehmer bist, dass du eine GmbH hast, lohnt sich in der Regel schon ab einem Jahresgewinn, je nachdem auch, wo die Gewerbesteuer sitzt, ja, und je nach den Haftungen, die dein Geschäft hat, vermutlich so ab 60.000 Euro Jahresgewinn oder 50.000. Und tendenziell ist meine Erfahrung, dass Leute, die das früher aufsetzen, dann auch die meisten Steuerberater sagen, Leuten, bleib gern klein und bleib Einzelunternehmer oder eingetragener Kaufmann. Und meine Empfehlung ist immer gleich mal größer zu denken, eine Konzernstruktur von Anfang an zu bauen, dann denkt man auch wie ein Konzern und nicht wie ein Luschi.
Okay. Die deutsche Einlagensicherung von 100.000 Euro, glaubst du im Falle einer Währungsreform, ist die tatsächlich auch sicher?
Kommt immer darauf an, was für eine Währungsreform es ist. Also wie gesagt, das ist alles Kaffeesudlösen. Ich glaube weder, dass es eine Währungsreform so schnell gibt, noch dass die Welt zusammenbricht. Und wenn es so etwas gibt, gibt es einerseits, muss man schauen, wie das strukturiert ist, die Währungsreform, auch ob sie friedvoll ist. Meine, vielleicht haben wir da ganz andere Themen, dass man vielleicht auf der Straße erschossen wird. In solchen Situationen gibt es ja oft bürgerkriegsähnliche Zustände. Und wenn das ja heute die Weltwährungen ja denselben Weg gehen, also Amerika, Europa, die anderen Weltwährungen, müsste man damit rechnen, dass man, wenn das nicht funktioniert, eine strukturierte Währungsreform, hätten wir vermutlich einen Weltkrieg. Vermutlich eine Milliarden toter Menschen. Das wird versuchen, jeder zu verhindern. Aber das, glaube ich, wäre die große Gefahr bei so etwas. Da haben wir andere Gefahren als die deutsche Einlagensicherung. Abgesehen davon, dass zu diesem Zeitpunkt 100.000 Euro nichts mehr wert sind, wenn es dazu kommt. Okay. Damit kann man sich dann vielleicht noch einen Leibbrot kaufen. Vielleicht. Wenn es zu sowas kommen würde. Also, sind wir weitest entfernt, die ganzen Reichspropheten. Die füllen die Hallen, aber das halte ich für sehr unrealistisch. Was realistisch ist, dass Geld entwertet wird. Und was realistisch ist, dass es politische Regulierungen und Bestrebungen gibt, den Reichen was wegzunehmen. Sei es bei Immobilien durch diverse Regulierungen, Besteuerung, sei es bei Aktien durch Änderungen der Steuergesetze, sei es durch Erhöhung der Firmensteuern, sei es irgendwie durch Goldsteuern, also Digitalsteuern. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie der Staat die Bürger schröpfen kann. Und das werden wir natürlich versuchen.
Eine weitere Frage war, wenn ich jetzt 50.000 Euro Budget zum Investieren habe, was soll ich jetzt machen? Soll ich investieren? Soll ich abwarten? Und wenn ich investiere?
Ja, genau, was für 500.000 gilt, kann man halt eine Null wegstreichen. Ja. Der einzige kleine Nachteil ist, dass du bei einer Wohnung etwas schlecht diversifiziert bist. Ja. Also meine Antwort ist, mehr Geld verdienen, dass du mehr investieren kannst. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Und wenn man fleißig ist, kann man das auch. Ja, es ist nicht so, man muss halt einen Fleiß haben. Und was können. Ja. An der Wall Street wurde ich empfangen, 80 Stunden pro Woche ist eine Urlaubszeit. Und wenn man sich mal anschaut, was die Leute erzählen von Work-Life-Balance und nach 40 Stunden ist schon so viel Arbeit, ja, okay, dann musst du halt arm sein. Ja, das ist halt dann Dacia fahren. Und Holzklasse fliegen. Das ist halt für arme Leute. Wenn du halt fleißig bist, und ich habe mein Leben noch nie 40 Stunden pro Woche gearbeitet, ja, war gestern auch noch bis um 1 Uhr nachts im Büro, ja, dann kannst du halt nächsten Martin fahren und First fliegen. So ist es halt. Ja.
Okay.
Fleiß bringt immer meistens wirtschaftlichen Erfolg. Umgekehrt, Talent ohne Fleiß führt sehr selten zu wirtschaftlichen Erfolg.
Ich kann mich an ein Posting von dir letztens erinnern. Da stand drauf, wenn du als Unternehmer oder Selbstständiger 40 Stunden die Woche arbeitest, hast du einen Halbtagsjob oder irgendwie sowas stand da.
Nein, stimmt ja. Ich meine, es ist ja ein Halbtagsjob. Sorry, ich meine, wenn man sich noch die Anzahl der Feiertage, Urlaubstage und Krankenstandstage alles anschaut und das Wochenende, dann ist es bestenfalls ein Halftime-Job. Und wenn man einen Halbtagsjob hat, dann muss man sich halt auch rechnen, dass man halt so lebt, wie man, wenn man einen Halbtagsjob hat. Ja, und wenn man halt reich werden will, dann muss man halt was hackeln dafür. Das ist die Natur der Sache. Das hat sich nicht geändert.
Absolut. Kommen wir zur nächsten Frage von einem User, der schrieb, Buy and Hold oder Trading? Was ist die bessere Strategie?
Das sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ich meine, Buy and Hold ist etwas wie eine Geldanlage, sowohl bei Immobilien als auch bei Aktien. Trading ist eine operative Tätigkeit, weil du halt entsprechend dauernd handelst. Musst du, jetzt bist du eine Art D-Trader oder Immobilienhändler, ist ja auch steuerlich anders behandelt, wohlgemerkt. Jetzt mal automatisch in einer gewerblichen Tätigkeit und dann andere Steuersätze. Und dann ist das eine operative Tätigkeit. Natürlich am Anfang, um zu Geld zu kommen, musst du vielleicht öfters handeln. Aber langfristig für einen Vermögensaufbau ist auf die Bestandshaltung, sei es bei Immobilien oder Aktien, besser, weil du ja keine Steuern realisierst. Das musst du ja immer bedenken. Und wie bei allen Dingen, auch beim Handel und Vermögenswerten, hängt es wieder darauf ab, welche Steuern du auf die Gewinne bezahlst. Wenn du viele Steuern bezahlst, dann lohnt das Ganze sehr selten.
Ja, okay. Kommen wir zur nächsten Frage und die war von einem Geschäftsführer einer GmbH und er fragte, kann denn die GmbH für mich als Geschäftsführer einen Pensionsplan erstellen und die Rücklagen dafür in einen Fonds- oder Depotsparplan steuerlich komplett absetzen?
Grundsätzlich gibt es solche Modelle, die muss man im Einzelfall mit dem Steuerberater durchchecken, weil sich hier die gesetzlichen Änderungen immer wieder gibt. Es gibt aber diverse Firmenpensionsmodelle, wo das durchaus geht. Mit gewissen Limiten und die Limite sind zweierlei in der Summe der Firmenpensionszusage und auch in dem, was dann investiert werden darf.
Okay. Kommen wir zu der letzten User-Frage und hier wurde die Frage gestellt, der Aktienmarkt für das nächste Jahr. Was glaubst du, welche Märkte werden sich 2021 am ehesten rentieren?
Also ich bin, wie gesagt, kein Hellseher. Wie gesagt, solche Fragen sind immer Kaffeesud lesen. Ja? Wenn ich das wüsste, wäre Airbus A380. Sorry, dann würde ich nicht mehr einen Podcast mit dir machen. Vielleicht dann hätte ich vermutlich Millionen Zuseher und dann würde ich nochmal mit einem Private Jet zwischen den eigenen Türmen hin und her fliegen, wenn ich das wüsste. Ja, das weiß niemand, das wissen nicht einmal die besten Hedgefondsmanager der Welt. Ja, es gibt gewisse Trends. Ich meine, wie gesagt, das erste ist, dass das Digitale nicht aufhören wird, auch wenn es dort mal kräftige Korrekturen geben kann. Vor allem, wenn die Demokraten beginnen, Big Tech vielleicht zu regulieren oder anders zu besteuern, was durchaus Bestrebungen geben könnte. Vor allem, wenn die Harris sich durchsetzt und nicht der Biden, weil er schon altersschwach ist. Und was schon auch eine eben, wo mittelfristig sicherlich Potenzial ist, drin ist der chinesische Aktienmarkt. Bei China geht das gestärkt aus dem Ganzen. Okay. Ja, aber wenn würde ich dort nur den ganzen Aktienmarkt kaufen, weil die Einzelfirmen sind vermutlich zu intransparent und da müsste man Insider sein und in Peking sitzen. Idealerweise in der KP, dass man weiß, was passiert. Okay. Sonst ist man ja spielt mit einer zweiten Geige.
Lass uns mal langsam zum Ende kommen. Ich weiß, du bist zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ich hätte noch so zwei, drei Fragen. Und zwar, soweit ich informiert bin, hast du ja auch einen Sohn. Meiner ist jetzt 6. Und deswegen meine Frage für dich als Papa und Unternehmer. Was sind denn so die drei wichtigsten Eigenschaften, die du deinem Sohn mit auf den Weg gibst?
Also einerseits, dass er ehrlich ist. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge, dass er eine Freude mit dem hat, was er macht. Und dass er sein volles Potenzial nutzt, in welchem Bereich es auch immer sein möge. Ob er jetzt Künstler werden will oder Immobilieninvestor oder Online-Marketer oder Banker oder Journalist oder ähnliches, man kann in jeder Branche große Erfolge haben, man kann auch in jeder Branche viel Geld verdienen. Manchen ist leichter als in anderen, aber das Wichtigste ist, dass man sein volles Potenzial nutzt. Das sind so, glaube ich, die wesentlichsten Dinge. Was vorzugeben, bringt gar nichts. Ja. Natürlich, wenn jemand nur Geld verschwendet und Drogen nimmt, das wäre sehr traurig. Genauso, wenn mein Sohn vom Beruf Hausbesetzer werden sollte, das wäre irgendwie auch traurig. Dann müsste ich mir das Geschäftsmodell darum herum entwickeln, wie man damit Geld verdient. Aber ansonsten, das wären so die wesentlichen Dinge.
Jetzt hat vor kurzem Oliver Pocher ein Interview gegeben, das fand ich eine interessante Ausgabe. Er sagte, mein Vermögen werde ich komplett spenden. Meine Kinder sollen nichts erben, denn sie sollen lernen, sich selbst etwas aufzubauen. Was hältst du von so einer Aussage?
Etwas extrem, aber ich würde durchaus nicht sagen, dass das total abzulehnen ist. Also ich weiß, ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich die Mehrheit meines Vermögens in eine, je nachdem auch, was mein Sohn an Fähigkeiten und was ihn interessiert, in eine gemeinnützige Stiftung einbringt, die eben dann Wirtschaftsbildung fördert und Stipendien vergibt und ähnliches, vielleicht auch Startup-Investments tätigt und so weiter. Also, und dass dort dann die Marke weitergeführt wird nach meinem Ableben, aber das dauert halt noch viel, viel Zeit. Und dass halt mein Sohn, sag ich mal, 1 Million Startkapital oder was kriegt in der Bewohnung und dann sagt, den Rest baust du aber selbst auf. Die Ausbildung hast, das Nummer hast, ja, da hat man eine Basis, aber den Rest macht er selbst. Kinder, die zu viel Geld in den Arsch geschoben bekommen, machen damit das Blödsinn. Also, ich kann mich damit anfreunden, aber man muss es nicht völlig steinig machen. Aber schon ein bisschen, also nicht zu angenehm.
Kommen wir zur letzten Frage, nämlich, was ist so die wichtigste Kernmessage, die du meiner Community mit auf den Weg geben möchtest in Bezug auf das Thema finanzielle Freiheit? Ja, was ist so das absolute Nonplusultra, was jeder einfach für sich verinnerlichen muss, wenn er das mal irgendwann erreichen will?
Ja, am Ende brauchst du Raketen im Arsch. Du kannst es so einfach sehen, wie du das willst. Ja? Du musst dir dein Leben, musst einfach Gas geben. Du musst dir Geld verdienen, wenn du immer eine Freude haben und dann das Geld nicht verhuren, verkoksen, versaufen, in Eigenheimpaläste investieren oder vielleicht in Fußballvereinen lauter Blödsinn, sondern eben dann sorgsam und gewissenhaft und regelmäßig nach System investieren. Ja? Und dann hast du gar keine andere Wahl, als reich zu werden. Das ist meine Message. Ja? Aber diese zwei Aufgaben sind für die meisten Leute unlösbar, genauso wie die Mathematikaufgaben in der Schule für die meisten Leute unlösbar waren. Und der Standard der meisten Leute in der Schule war genügend und für mich war immer sehr gut. Das ist der Unterschied. Und das sieht man halt auch jetzt in der Realität, auch wenn Schulleistungen nicht immer mit wirtschaftlichem Erfolg korrelieren, sondern oft das Gegenteil der Fall ist. Aber von meiner Seite her eine Rakete im Arsch.
Okay. Zum Schluss nochmal, du hast jetzt ein neues Programm am Start. Da geht es um das Thema Betongold, du hast das vorhin schon mal angesprochen. Lass uns da mal kurz einsteigen. Was genau hast du da gebaut?
Also ich habe den umfangreichsten Immobilienkurs der Welt gebaut. Er heißt www.betongoldtraining.com und wo man lernt, wie man Immobilien kauft. Weil wenn man in den Märkten, die jetzt schon ziemlich teuer sind, Fehler macht, die Anfängerfehler, die ich mir gemacht habe, konnte ich mir leisten, weil der Markt günstig war. Wenn du heute solche Fehler machst, machst du Verlust und fliegst auf die Fresse. Und ich lehre am Ende, wie man Immobilien kauft, wie man sie berechnet, worauf man aufpassen muss, wie man, welchen Lagen man kaufen kann, welchen nicht, wie man Objekt prüft, welche Unterlagen man braucht, was man für die Bank braucht, wie Bankfinanzierungen und andere Finanzierungen funktionieren, wie die Steuern funktionieren, wie man Objekte verwaltet, vermietet und so weiter. Und ich zeige das eben auch an Videobesichtigungen von meinen eigenen Immobilien, dass man auch ein praktisches Verständnis bekommt, nicht nur am Video im Papier, sondern live eben. Wie schaut das aus? Wie schaut der Keller aus? Wie schaut ein Dach aus? Wie schauen Stromzähler aus und so weiter, dass man da auch tatsächlich ein Gespür bekommt, wie das funktioniert. Es sind auch die Unterlagen von den entsprechenden Wohnungen beigelegt, damit man sieht, okay, darauf muss ich aufpassen, so funktioniert das. Der Kurs inkludiert natürlich auch ein umfangreiches Set an Skriptum, wo natürlich die ganzen die ganzen Videos entsprechend auch zusammengefasst sind, um eben den Menschen zu zeigen, dass es, wie es funktioniert. Man sich auch mitnehmen kann zu einer Besichtigung. Das Skriptum sind insgesamt an die 600 Seiten. Das ist so ein kleiner Auszug davon, den ich jetzt noch gerade final durchkorrigiere. Wie steht beispielsweise das Thema Steuerstruktur von Millionären, was ja auch für Immobilien eine wichtige Rolle spielt, um ein Beispiel zu geben. Ja. Und dann gibt es noch ein Rechenmodell, was ich auch für meine eigenen Immobilieninvestments verwende, sowohl für Bestandshaltung als auch für Immobilienhandel, wo eben, wenn man die Daten der Immobilie eingibt und das dann alles ausrechnet von der Rendite, Eigenkapital, Rendite, Cashflow, Steuern, Finanzierungsmodelle, Grunderwerbsteuer und so weiter. Und jetzt im Vorverkauf bis zum 28. Oktober gibt es das zu einem Spezialpreis auf www.betongoldtraining.com und ab 28. Oktober gilt dann der reguläre Preis.
Wir werden auf jeden Fall hier unten die Shownotes natürlich verlinken, sowohl als auch weitere Links zu deiner University, Instagram, das gesamte Programm. Und ja, in diesem Sinne, lieber Gerald, möchte ich mich recht herzlich für deine Zeit und deinen Content hier für meine Community recht bedanken und wünsche dir fette Renditen Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal bestimmt irgendwo mal auch persönlich begegnen.
Auf jeden Fall. Ich wünsche auch deiner Community alles, alles Gute, dass viele von Ihnen Multimillionäre werden. Millionär wäre ja zu wenig, weil das Geld wird so schnell entwertet, dass Millionär nicht mehr allzu viel bedeutet. Und auf jeden Fall, fette Renditen werden in diesen Zeiten immer schwieriger. Ich muss vor allem sagen, dass man auch eine Kaufkraft erhält und dass man eben, wenn man die fetten Renditen erzielt, wird man sie vor allem im digitalen Geschäft und mit Immobilien erzielen. Deswegen sollte man beides haben.
Sehr cool. Vielen Dank. Wir hören uns, bleiben in Kontakt. Hat mich gefreut.
Alles Gute. Ciao, ciao.
That's it for today, but tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately, all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.